als Worship-Band und einfach tanzen. Wir haben es schon ein bisschen angetönt von meiner Frau her. Es gibt Momente, jetzt von einer anderen Seite her gesehen, es gibt Momente, wo wir uns sehnlichst wünschen, dass sie kein Handy haben. Kennt ihr das auch? Also so einen guten Abend mit Freunden, so einen wunderbaren Sonnenuntergang, wenn wir sie jetzt gesehen haben, auch in der Toskana, oder ein geniales Konzert, oder einfach ein Film, der so richtig fängt. Jedes von euch hat sicher so seine eigenen Vorlieben. Wir sind hier im 28. Kapitel von dem Bericht über, wie das griechisch heisst, die Taten der Apostel ankommen. Ich vermeide es wirklich bewusst zu sagen, dass wir am Ende von dem Bericht sagen, weil es eben kein Ende gibt oder gegeben hat bis jetzt. Der Herr ist weiterhin am Werk auf der ganzen Welt, also kein Ende in Sicht. Der Bericht über das Wirken vom Heiligen Geist durch die Apostel würde ich gerne weiterlesen. Er stärkt mich nämlich und inspiriert mich. Zum Beispiel wäre ich natürlich so von Haus aus sehr gespannt gewesen, darauf noch zu lesen, was der Paulus in Spanien gemacht hat, falls er noch dort ist. Also, man nimmt ja an, dass er aus der ersten, aus dem Hausarrest, wo da beschrieben ist in dem Kapitel, dass er dort noch mal rausgekommen ist, dass er für unschuldig erklärt worden ist, und zwar auch darum, weil kein Ankläger aus Jerusalem auf Rom gekommen ist, um den Fall vor den Kaiser bringen, weil das war im jüdischen Volk so gewesen. Wenn du keinen Ankläger hast, in zwei Jahren ist das Zeug gegessen, dann kannst du es vergessen. Paulus war zwei Jahre zu Rom, ist keiner auftaucht. Und dann ist er wahrscheinlich noch mal freigekommen und hat noch mal gewirkt, eine Zeit lang. Also, das sind sich die meisten Ausleger darüber einig. Und dann wahrscheinlich so 465, so in dieser Region, vielleicht noch ein bisschen weiter rein, ist er dann unter dem Nero, der dann geherrscht hat, wieder verhaftet und hingerichtet worden. Wir sind die letzten zwei Verse hier hängen geblieben in diesem Kapitel. Und vielleicht kann man die einblenden und so ein bisschen als Dauerbrenner drinnen lassen. Der Paulus ist zwei volle Jahre also in der gemeinsamen, in der gemieteten Wohnung in Rom und hat so viele Besuche empfangen dürfen, wie er wollte. Und er hat, und das heisst es, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Und das hat er frei und offen da und ist von niemandem gehindert worden daran. Da geht jetzt für mich in dem Sinn höchstens ein Zyklus zu Ende. Und ein Zyklus ist ja etwas, was immer wieder kommt. Da geht ein Zyklus von einem Wirken zu Ende beim Paulus. Da lebt ein jüdisch-römischer Mann, ein bikultureller, zweikultureller Mann von dem her, er war ja Jude und Römer, in einem Haus in Italien, das nicht weit weg ist, eigentlich vom damals bekannten Ende der Welt, also dort bis auf Gibraltar, ist es auch von Italien jetzt nicht mehr schaurig weit. Und er verwirklicht den Lebensauftrag, den er vom Herrn bekommen hat. Er bezeugt sein Glauben an Jesus, allen Menschen, die bei ihm vorbeikommen. Die Vision, die Jesus die Jünger gut 30 Jahre vorher reingesendet hat, die ist erfüllt worden. Aber da steht es dann im ersten Kapitel, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist erfüllt worden. Im Gesichtspunkt von der damals bekannten Welt. Vom Nahosten aus gesehen. 30 Jahre und so weit. Wenn ich so an unsere Kids, unsere Teens und unsere jungen Erwachsenen denke, dann bin ich echt gespannt darüber, in was für eine Stadt und in was für ein Land das euch allenfalls verschlagen könnte. Also ich bin schon noch gespannt, wo ihr, gerade die junge Generation, so in 30 Jahren sind. Das dünkt euch vielleicht jetzt eine relativ lange Zeit, aber ich sage euch, wenn ich 30 Jahre zurückschaue, was ich kann heute, ist das gar nicht so lange her für mich. Also schickt mir dann einfach ein WhatsApp von irgendwo. Paulus hat in seiner Wohnung gelebt, in Rom. Und wir dürfen aber bei dem nicht vergessen, dass der Tag und Nacht an einen römischen Wächter gekettet ist. Zwar sicher mit einer gewissen Armfreiheit, weil er wahrscheinlich auch wieder seine Zelt gebastelt hat und so. Aber der Wächter ist alle 4 Stunden abgelöst worden. Er hat so gut, dass es also gegangen ist, können ein bisschen etwas arbeiten, wenn er nicht gerade Besuch hatte. Und ich denke, heute würde der Hausarrest wahrscheinlich ja in einer Form von einer elektronischen Fußfessel passieren. Wie die 28 Kapitel immer wieder zeigen, führt uns der Herr auch so manchmal anders, als wir es vielleicht erwarten. Auch dort, wo sich Menschen etwas vornehmen, es erfüllt sich zwar oft, was sie sich ersehnen, was Gott ihnen zeigt, aber manchmal unter ein bisschen anderen Umständen, wie er das erwartet. Ich muss zugeben, dass ich mit diesen manchmal wechselnden Umständen auch in meinem Leben nicht unbedingt sofort die Leitung von Gott erkennen. Also ich bin nicht so fit wie die manchmal in Apostelgeschichte 16. Es braucht manchmal auch Zeit. Und manchmal macht es mir auch ein bisschen Sorgen. Oder dann kann es auch sein, wenn ich ganz schlecht drauf bin, dass mich sogar nervt. Und dass ich erst später verstehe, was abgegangen ist. Dass ich immer noch genau dort bin, wo Jesus mich eigentlich gerade haben will. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wo in eurem Leben habt ihr Ähnliches erlebt schon? Vielleicht gerade unmittelbar jetzt? Oder erleben wir vielleicht gerade solche Momente? Für mich der Kernvers in dem Kapitel, wenn ich so schaue, ist wirklich so der: Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Es kommt 2-mal vor, in dem Moment, in dem Kapitel. Und darum die Frage: Was ist eigentlich Reich Gottes? Allein in den Evangelien und in den Briefen lesen wir es 97 Mal. Im Alten Testament und im Neuen ist die inhaltliche Bedeutung eigentlich die gleiche, auch wenn man im Alten Reich Gottes nicht vorkommt. Was der Paulus hier verkündet, ist die Königsherrschaft von Gott. Ich weiss nicht mehr, wie stark als wir das damals in der Offiziersschule angeschaut haben, aber ich habe mich später damit befassen, im Rahmen einer Semesterarbeit. Als Titel habe ich gewählt: Der Begriff der Gottesherrschaft. Ja, man will ja ein bisschen akademisch wirken. Wo mein Dozent, der Professor Regelkraut, mir die Arbeit zurückgeschickt hat, war schon der Titel korrigiert. Und das war doch relativ peinlich für mich, einen Moment lang. Und er hat jetzt einfach gelautet: Die Gottesherrschaft. Und dazu hat der Dozent geschrieben, und Philipp, da kommt jetzt der volle Match, den ich dir vorhin gesagt habe, wegen dem Lied, der nachher kommt. Er hat geschrieben: Es geht nicht um Begriffe, sondern um die Wirklichkeit. Blam. Voll ins Schwarze, würde ich sagen. Und was die Semesterarbeit angeht, ich habe die ins Church-Tool gehängt. Also für diejenigen, die es interessiert, so dürfen sie gerne abladen. Die, die keinen Church-Tool-Zugang haben, können wir sagen, schicken wir sie per E-Mail. Und die, die keine E-Mail haben, dann kann sie ausdrucken. Ist einfach wirklich ein bisschen trocken, wissenschaftlich, halt mit einem Haufen Fußnoten. Es geht nicht um Begriff, sondern um die Wirklichkeit. Ich finde, mein Dozent damals hat recht gehabt. Es geht um die Wirklichkeit von dieser Gottesherrschaft, in ihrer ganzen Auswirkung. In allen Bereichen. Und ich habe das Gefühl, der König David hat etwas von dem erahnt, wenn er schreibt im 139. Psalm: Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte ich wie die Morgenröte, mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, da haben wir es wieder, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und dann habe ich das Gefühl, auch die griechischen Philosophen haben so eine vage Idee von dieser Sphäre gehabt. Der Paulus nimmt das auf in dem Gespräch im Apostelgeschichte 17 von Mario Opag, wo er den griechischen Dichter Epimenides zitiert. Im 6. Jahrhundert hat er unter anderem gesagt, der Paulus sagt dann in ihm, und dann kommt das Epimenides-Zitat rein, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Ich habe mir später ein bisschen eine eigene Erklärung probiert, zurechtzulegen. Und die lautet eben so, egal was ich als Christ mache in dieser sichtbaren Welt, egal wo ich da hingehe, es ist für mich ein bisschen so, Reich Gottes, wie wenn man in einem ganz grossen Haus wohnt. Wenn du noch jemand anders hergehst in diesem Planet, wechselst geistlich gesehen eigentlich irgendwie nur das Zimmer. Deine Freunde können dich zwar dann nicht mehr sehen, aber du bist geistlich verstanden, immer noch im gleichen Haus. Ich weiss nicht, ob das Sinn macht. Das können wir bei einem Stehkaffee oder nein, eben im Hocken noch etwas darüber reden. Was der Paulus in den Menschen überall verkündet, ist nicht in seiner Theologie, in seinen Ideen innen entstanden. Ist nicht seine Erfindung. Im Alten Testament schon wird Gott als König geehrt. Er ist der König vom Volk Israel, der König von der ganzen Welt und von allen Völkern. Er hat als König die Welt erschaffen, er tut sie erhalten und er herrscht auch in Gerechtigkeit über sie und er richtet sie auch. In den Psalmen 94, 96 bis 99, so in den Königspsalmen, besingt Israel die Königsherrschaft von Gott. Es ist seine Tätigkeit in dieser Welt, wo er die Gerechtigkeit aufrechterhält und die Gerechtigkeit schafft und den ganzen Bereich, wo er darüber herrscht. Also eben die ganze Welt. Wir können auch sagen, Gott hat die Welt erschaffen, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Um die Welt in seiner Gerechtigkeit zu behalten. Um seine Heiligkeit und Liebe mit uns zu teilen. Und als Sohn Gott erkannt und anerkannt zu werden. Weil wer Gott ist, wird er sein Reich aufrichten, seine ungeänderte Herrschaft. Eine Herrschaft der Gerechtigkeit und Gnade. Ich weiss nicht, wie es euch manchmal geht, aber mir kommt es gerade in diesen Tagen, wenn die Zeitungen wieder so voll sind vom immer Gleichen, kommt so die grosse Sehnsucht auf, dass das jämmerliche Erde da sein endlich aufhört. Dass Jesus zurückkommt, dass er die Welt neu macht. Aber ich bin wahrscheinlich, auch wenn ich grün-braune habe, ein bisschen zu blauäugig, weil ich wahrscheinlich erst am Anfang bin von dem, was alles noch könnte kommen. Und trotzdem will jeden Tag parat sein für seine Wiederkunft. Es kann nämlich gleichwohl jeden Moment sein. Weil Jesus sagt in der Offenbarung zweimal, Offenbarung 22, denke daran, ich komme bald. Und die Gemeinde der Zeit hat in dieser Erwartung gelebt, dass Jesus kommt. Dass Jesus gleich kommt. Das Alte Testament kennt also die gegenwärtige Gottesherrschaft und weiss gleichzeitig auch, dass Gott erst in der Zukunft als König kommt. Wenn Gott dann endlich kommt und das ersehnt sich das Alte Testament, kommt er eben in einer gerechten Herrschaft, die gegen alles Böse und Widerstand sich wird durchsetzen. Und zu der Zeit von Jesus hat es jetzt etwa drei Auffassungen gegeben von der Königsherrschaft Gottes. Und ich möchte die kurz zitieren, damit wir ein bisschen wissen, in was ihnen als Jesus dann kommt. Für die Pharisäer hat sich Gottes Herrschaft vor allem geäussert über sein Volk durch die Tora, durch das Gesetz. Oder durch die Weisung, wie man eigentlich sagt. Bei den anderen, bei den Eiferern, bei den Zeloten, war es so, dass die Gottesherrschaft errichtet waren, um endlich die verhassten Römer aus dem Land rauszuhaben. Die haben ringsum im Land Götzenaltäre aufgestellt, aber hallo, hat das Israel nicht auch gemacht, zu bestimmten Zeiten. Und dann haben sie wollen wirklich den Königsthron von David schaffen. Und dann eine andere, also mehr endzeitlich ausgerichtete Kreise, die haben dann eben auf das Weltende gewartet, wenn Gott Völker richtet und Israel als ganzem Volk Rettung gibt. In diese Atmosphäre kommt jetzt Jesus, der ganz klar weiss, was hier abgeht, und in die jüdische Gesellschaft in ein Werk von seiner Zeit. Und sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich von Gott ist neu. Kehren um und glauben die gute Botschaft. Und das ist eine der Kernbedeutungen von Reich Gottes. Reich Gottes ist ganz klar, sich unter Gottes Herrschaft zu stellen. Oder noch anders gesagt, Reich Gottes, das führt zu einem Herrschaftswechsel in unserem Leben. Wir kommen raus aus dem Umfeld, wo wir drin sind, aus dem Umfeld von Satan, vom Gott dieser Welt, der uns bis jetzt dirigiert, von dem Fürst dieser Welt, der uns bis jetzt dirigiert, und wenden uns ab von dem, und das ist Bekehrung, und wenden uns her zu dem Gott, der die absolute Herrschaft haben und hat über die ganze Welt. Das ist Reich Gottes in Definition als ein erster Punkt. Ein Herrschaftswechsel in unserem Leben. Einerseits redet Jesus vom zukünftigen, vom kommenden Reich, also von eben dieser vollständigen und sichtbaren Aufrichtung von Gottes Königsherrschaft, so wie es nachher eben auch in Offenbarung 22 eigentlich auch noch fast kommt, 21, 22 so am Schluss. Andererseits redet Jesus auch von der unmittelbaren Gegenwart vom Reich Gottes. Er sagt nämlich, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17. Und er sagt damit, das Reich Gottes ist bei euch in meiner Person. Ihr müsst nicht noch nach etwas anderem schauen. Das sagt er auch zum Johannes, seinen Jünger. Verdeutlicht wird das auch, wenn er sagt, wenn ich Dämonen jetzt aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Weil verbunden mit der Herrschaft von Gott, die uneingeschränkt ist, müssen auch die bösen Mächte weichen. So kommt es auch hier global zu einem Herrschaftswechsel. Oder wo der Johannes der Täufer eben ein paar von seinen Jüngern schickt zu Jesus. Der Johannes ist ja dann schon im Gefängnis, weil gesagt hat, dem Herodes ist es nicht recht, dass du deinen Bruder seine Frau hast. Dann fragt der Johannes über die Jünger, du, lass eins, bist du jetzt oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt dort so, weil der Johannes ein bibelfester Mann ist, geht zum Johannes und berichtet ihm, was der gehört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und glücklich sind gepriesen, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Die Wunder, die Jesus davor hat, die sind biblische Prophetie auf Gottes Herrschaft her, auf die Zeit vom Messias im Jesaja 35. Der Gott, der als Rettung kommt zu seinem Volk. Das Reich Gottes ist also angebrochen in einer Person, in Jesus, weil er selber das Reich Gottes ist. Mit seinem Auftreten schafft Gott Gerechtigkeit. Und das Leben von Jesus ist der Bereich, wo Gott jetzt ungehindert herrscht. Das war jetzt ein Block Theologie und Theorie. Und müssen wir alles zuerst ein bisschen verdauen. Ich verdaue immer noch daran. Reich Gottes ist auch ganz praktisch. Für mehr Reich Gottes praktisch verkünden, heisst immer wieder neue Menschen eben wo mich der Herr damit zusammenführt, einzuladen und sie in allem Respekt und in aller Liebe an einem bestimmten Punkt auch darauf hinzuweisen, in die Beziehung von Jesus zu Jesus zurückzukommen, wo sie dafür berufen sind, vor der Erschaffung der Welt an. Weil dort heisst es Epheser 1, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also Gott hat nicht bestimmt, dass irgendjemand so in einer Misere enden, sondern was Gott hat wollen, ist die volle Gemeinschaft mit ihm. Wenn jemand in die Hölle kommt, heute ist das seine Entscheidung. Ich möchte sagen, wenn jemand heute in die Hölle kommt, ist es seine Entscheidung. Gott hat das nicht entschieden. In einem solchen Moment, wo wir jemanden aufrufen, auf eine gute Art, hey, komm, pack das Leben mit Jesus. In so einem Moment passiert etwas anderes, wie wenn ich auf einer Reise an einem Flughafen ein bisschen spät dran bin. Dann heisst es nämlich dann irgendwann, Achtung, letzter Aufruf für Herr Peter Hauri, reisend nach Costa Rica, bitte begeben Sie sich unverzüglich zum Gate. Zum Tor, zu der Tür, sonst verpasst du den Flug. Und die Tür in dem Fall, da, bei diesem Aufruf ist Jesus, der selber sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wenn ich den Bericht über die Taten der Apostel so anschaue und sehe, was der Paulus und andere machen, dann ist das eigentlich das Gleiche, was Jesus gesagt hat und gelebt hat. Auch sie investieren Zeit, treffen sich mit verschiedensten Leuten. Sie treffen sich auch mit Menschen, die noch nicht glauben. Auf Malta zeigt sich für mich Gottes Königsherrschaft in einer ganz klaren Auswirkung. Der Paulus wird von einer Schlange gebissen und stirbt nicht. Kranke werden geheilt. Da passiert etwas mit diesen Leuten. Und die einen wie hier im Text, in Rom, wenn wir die antreffen, die nennen die gute Nachricht von Jesus an. Andere nicht. Aber auch sie lässt die Nachricht nicht kalt. Auch die nicht, die sie ablehnen. Wir können lesen, dass es heftige Diskussionen gegeben hat in der Apostelgeschichte 28, wo die einen Juden Jesus angenommen haben und die anderen nicht. Also hat die Nachricht gleich etwas ausgelöst in ihnen. Und manchmal braucht es einfach Zeit. Auch heute sind wir so oft einfach Werkzeug dazu, jemanden ein Stück zu begleiten und auf seinem Weg ein bisschen näher zu Jesus herzubringen. Manchmal dürfen wir selber erleben, dass der Mensch sein Leben in dieser guten und gnädigen Königsherrschaft von Jesus anvertraut. Wenn wir aber auch beim Paulus sehen können, haben wir es nicht in der Hand. Er mit seiner ganzen Theologie, mit seiner ganzen Weisheit, all der interkulturellen Begabung, die er hatte, all dem Heiligen Geist, die er hatte, hat nicht alle oder können überzeugen davon, das kann nur Gott. Wir können es nicht steuern und nicht planen. Es ist ein Geschenk vom Herrn, wenn es in einem Gespräch mit uns passieren darf. Aber dann, wie es der Matt und Gestalder sagt, im Kleingruppenkurs, jetzt sind schon 100 andere vielleicht an der Arbeit mit Gott zusammen. Ich kann mich nur als Diener zur Verfügung stellen und mich in diesem Moment, wo Jesus schenkt, leiten und das sagen und das tun, was er in diesem Moment möchte. Ich will mich darum immer wieder neu vom Herrn auslösten lassen und vom Heiligen Geist verkleidet sein. Wenn Menschen dann aber fragen, ja, aber du, hey, wie kann ich das erleben? Dann ist für mich ganz klar, was ich mache. Das ist die Philipper Kerkermeister-Geschichte, Apostelgeschichte 16,31, wo der Paulus ganz klar sagt, glaub an Jesus, den Herr, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Das heisst jetzt nicht, dass einer bekehrt ist und die ganze Familie mit Jesus nimmt niemand an im Abo. Aber das heisst, dass wenn wir unser Leben wirklich Jesus geben, dass das unmittelbare Auswirkungen hat auf unser Umfeld, auf unsere Familie, auf unsere Nachbarschaft, das durchdringt alles, das ist der Sauerteig. Manchmal verkünden wir das Reich Gottes eben auch indirekt, wenn ich dem würde sagen. Wenn wir für jemanden beten, den Jesus noch nicht kennt, zum Beispiel. Kein Übergabegebet. Einfach ein Gebet für eine Situation, wo die Person gerade drinsteht. Wenn Gottes Königsherrschaft in Jesus alles umfasst und wir in seinem Namen für einen Menschen beten, dann glaube ich, wenn ich es verstehen kann, dass dieser Mensch für einen Moment wirklich die mitzige Gegenwart von Gott mitten in den Strom von seiner Liebe und Güte hineingestellt wird. Und zwar durchs Gebet. In solchen Momenten darf die Kraft von Gott im Leben von einem Menschen wirklich erfahrbar, erlebbar werden. Weil eben, der Paulus sagt, es zwar ein bisschen in einem anderen Sinn, er muss dort den anderen ein bisschen das Mösch putzen, das Korinth, aber der Paulus sagt, denn das Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Zum Abschluss noch ein Erlebnis, das wir in der Toskana hatten, und ich bekenne mich, dass ich, positiv geprüft wurde auf den Toskana-Virus. Da komme ich nicht mehr raus. Über. Die waldigen Hügel und da Kork-Eichenwälder dort, das ist einfach das Absolute für uns. 10 Minuten vom Meerenweg noch besser. Ein Erlebnis, das wir haben dürfen haben, ist das. Meine Frau und mich hat das Erlebnis wirklich ermutigt. Und zwar mit unserem Vermieter in diesem kleinen Häuschen in Scarlino. Wir haben uns das letzte Jahr in das Städtchen verliebt, eine Stadt auf dem Berg. Und meine Frau, die findet immer die, also wenn ihr mal keine guten Ferienseite findet, dann geht mal zu meiner Frau, die findet immer die genialsten Ort. Die geht ins Internet und hey Schatz, komm mal. Sie hat das Häuschen gefunden, dort einfach irgendwo in den Korkeichenwäldern von der Toskana. Und wo der Vermieter uns die Schlüssel übergeben hat, als wir am Samstag am Mittag hergekommen sind dort, hat er so gesagt, und ich glaube, das fragt ein Italiener, ich weiß es nicht, trinken Sie Wein? Und wir so, nein. Und er war so diskret gewesen, er hat gar nichts mehr gesagt, okay. Und dann nachher, am anderen Tag, haben wir dann die technischen Angelegenheiten noch geregelt, also so ein Einschreiben da für die Behörden für ihn. Und dann hat er gemeint, darf ich Sie fragen, wieso Sie kein Wein trinken? Und dann haben wir gesagt, ja. Wir haben Englisch geschwätzt miteinander, er war 30 Jahre in Kanada. Wir sind bei der Heilsarmee. Ah, cool, ja, die Heilsarmee. Ja, die machen einen ganzen Haufen Sachen in Kanada, hat er gesagt. Und sich gewiss ein bisschen gefreut. Und dann haben wir uns so ein bisschen en passant gesehen, aber nicht viel gesagt. Und am Tag von unserer Abreise hat er dann ein bisschen sein Herz mit uns anteilen. Vielleicht ist das der Heilsarmee-Bonus, ich weiß es nicht. Er ist Krebspatient. Im Moment Krebspatient, würde ich sagen, eigentlich im geheilten Zustand. Im Moment ist alles gut. Aber er hat einen Medi-Check-up gehabt, gerade am Montag. Und ich habe innerlich gespürt, ich sollte für ihn beten. Und ich habe ihn gefragt, ob ich darf. Und er hat gesagt, gerne. Und dann habe ich wirklich ganz konkret für ihn dürfen beten, dass einfach Jesus sich ihm offenbart. Dass sich einfach Jesus, er hat Freikirche, das ganze Geschmäus kennt ihr dann, er ist katholisch, aber er hat das alles auch gekannt. Und einfach, dass Jesus in seiner Gegenwart einfach ihn auch berührt. Das habe ich für ihn gebetet. Und er hat sich bedankt und als wir also im Auto waren und den Hocker abgefahren sind, habe ich so meiner Frau gesagt, du hey, also mir dachte, es war wahrscheinlich einfach gerade der Grund gewesen, dass wir hier runtergekommen sind. Dass wir da noch eine Woche angehängt haben. Es hat uns wirklich sehr bewegt, auch gerade die Gelegenheit, mit dem Mann zu beten. So sage ich, du kannst Ferien buchen. Und der Herr hat uns coole Tage geschenkt. Monte Argentario ist ja eine geniale Beach dort, eine, die man empfehlen kann. Er hat uns wirklich schöne Tage geschenkt. Du kannst Ferien planen und manchmal hat Gott noch eine Überraschung für dich parat. Und das ist immer cool. Mit dem Erlebnis, mit dem Mann zusammen, bin ich noch einmal ganz neu überzeugt, dass wir dort, wo wir mit einem Menschen sind, und für ihn beten, dass wir wirklich direkt in die Gegenwart von Gott hineinkommen. Wirklich direkt in sein Zentrum. Weil wir beten ja nicht in unserem Namen, wir beten im Namen Jesu. Und wenn Jesus Tür ist, dann sind wir auch direkt in der Gegenwart von Gott. Und das ist für mich immer wieder einfach eine riesige Gelegenheit, macht mich dankbar, weil wir wirklich uns mit dem Menschen in dem Moment mitten im Reich Gottes, in dieser Herrschaft, in sein ganze machtvolle Wirken nie verstellen. Und das ist das Beste, was wir tun auf dieser Erde. Uns mit anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, in sein machtvolle Wirken nie stellen. So tun wir uns auf und so kann sich auch dieser Mensch auftun für Gottes liebevolle Handeln an ihm. Und an uns. Also die Begegnung ist sicher in dem Sinn ein absolutes Ferien-Highlight für mich. Und wie es eben heisst, für einen Menschen beten, ist für mich wirklich mehr als Wort reden. Weil eben Gottes Reich, Gottes Herrschaft nicht in Wort besteht, sondern in der Kraft, die zum Ausdruck kommt. Der Herr möge uns helfen, dass seine Königsherrschaft hier durch uns verkündet werden durch alles, was wir als Menschen durch ihn dürfen sein und tun. So dass seine Gegenwart in uns und andere darf bewegen und sein Heiliger Geist sie darf überführen und zu ihm darf zurückbringen. Oder eben, dass sie in die Wirklichkeit von Jesus, in Gottes Herrschaft hinein dürfen kommen. Amen.